Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Klang. Heute blicken wir auf eine besondere Wegstrecke in unserer Kirche. 18 Jahre Synodenpräsidentschaft. Mein Gast in dieser Folge hat die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg durch viele Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen begleitet. Im Januar 2008 erstmals gewählt, dann zweimal wiedergewählt und somit insgesamt 18 Jahre lang im Dienst. Ende November fand jetzt die letzte Synodentagung dieser Legislaturperiode statt. Offiziell endet die Amtszeit aber erst mit der konstituierenden Sitzung der nächsten Synode, also am 10. Januar 2026. Und da wird es, glaube ich, jetzt Zeit für einen ehrlichen, persönlichen und vielleicht auch einen nachdenklichen Rückblick. Ich freue mich sehr, heute mit der Präsidentin der Oldenburgischen Synode zu sprechen, Sabine Blütjen. Schön, dass du da bist.
Danke, gern.
Ja, drei Amtszeiten, die du hinter dir hast, unzählige Debatten, Reformprozesse, wegweisende Beschlüsse und dabei auch immer irgendwie die Aufgabe, die Stimme des Kirchenparlaments hörbar, verständlich und auch präsent zu halten. Das sind doch sehr, sehr vielfältige und viele Aufgaben, die dich da begleitet haben.
Das stimmt.
Wenn du jetzt vor einer Grundschulklasse, sagen wir DrittklässlerInnen, stehen würdest und da beschreiben müsstest, was eine Synodenpräsidentin eigentlich macht, wie würdest du das erzählen?
Stellt euch vor, es ist so was Ähnliches wie im Bundestag, ein Parlament. Es treffen sich 60 Menschen, die unsere Oldenburgische Kirche vertreten. Die kommen aus Wilhelmshaven, aus Damme, aus Jever, aus Brake, aus Friseute, aus Zwischenahn, natürlich auch aus Oldenburg. Und sie alle überlegen, was man in dieser Kirche vielleicht noch ein bisschen besser machen kann. Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zum Beispiel, für die Kindergärten, aber eben auch beim Gottesdienst oder für die nächste Jugendfreizeit. Und diese Menschen wollen miteinander über ihre Themen diskutieren. Und meine Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass nicht alle durcheinander reden, dass alle beim Thema bleiben und dass wir am Ende möglichst gute Ergebnisse bekommen. Das war meine Aufgabe.
Wenn wir jetzt mal ganz vorne anfangen bei deiner Geschichte 2008, da bist du das erste Mal zur Präsidentin der Synode gewählt worden. Wie war das damals für dich? So ganz frisch gewählt, neu im Amt. Was waren da so deine Gefühle, vielleicht auch Erwartungen? Wie hat sich das angefühlt?
Das war unglaublich aufregend. Es war eine etwas schwierige Situation, weil mein Vorgänger gerne noch einmal dieses Amt wahrgenommen hätte und das Ergebnis sehr deutlich zu meinen Gunsten ausfiel. Er verließ dann, bevor er verpflichtet wurde, den Saal. Ich fand das menschlich ganz traurig. Das hat mir lange zu schaffen gemacht. Aber ich stand dann, oder saß besser gesagt, vor der Synode und sollte diese konstituierende Sitzung leiten. Natürlich hatte ich mich vorher darauf ein bisschen vorbereitet. Aber trotzdem ist das dann unglaublich aufregend, ob man das alles hinkriegt, ob die Wahlen alle gut funktionieren. Das war total spannend, aber eben auch unglaublich schön, weil ich ganz viel gute Wünsche mit auf den Segen bekommen habe, auf den Weg bekommen habe. Und unmittelbar vor der Wahl hat die Synodale, die neben mir saß, mir einen kleinen Bronzeengel in die Hand gegeben und gesagt, alles Gute für dich. Und diesen Engel habe ich bis heute in meiner Handtasche.
Auch bei jeder Synodentagung dabei?
Selbstverständlich.
Warum hast du dich denn aufstellen lassen? Was waren die Beweggründe, dich da für dieses Amt zur Verfügung zu stellen?
Ich hatte schon zwei Synodenperioden hinter mir als normales Synodenmitglied. Und so ein halbes Jahr, bevor die neue konstituierende Tagung dann 2008 war, bin ich angesprochen worden, ob ich mir das Amt nicht vorstellen könnte, weil sich die Synodalen, die eben auch weitermachen würden, einen Wechsel wünschten. Und ich glaube, ein bisschen hat eine Rolle gespielt, dass ich als Rechtsanwältin vor allen Dingen Gesetze lesen kann und man uns ja nachsagt, dass wir relativ strukturiert und organisiert sind. Ich konnte es mir dann nach einigem Überlegen durchaus vorstellen. Ich habe es mir einfach zugetraut und habe gedacht, wenn andere es mir zutrauen, mit Gottes Segen wird es schon klappen. Und wie gesagt, 18 Jahre halt.
Wenn wir jetzt mal zurück, also nach vorne springen von 2008, jetzt Ende November war die letzte Tagung. Wie war das für dich? Vielleicht auch im Vergleich zu 2008. Wie hast du diese Synode erlebt?
Vor der Synode fand ich das ganz schwierig, konnte es mir gar nicht vorstellen, dass es meine letzte Synodentagung sein würde. Die Tagung selber fand ich, ist gut gelaufen. Wir haben gute Beschlüsse gefasst, die Stimmung war gut. Und ich hatte mich ja nun so lange schon mit diesem Gedanken getragen, dass ich das Amt abgebe, dass ich damit selber mit meinen eigenen Emotionen ganz gut umgehen konnte. Aber dass das jetzt immer noch, und ich glaube auch noch ziemlich lange, ein merkwürdiges Gefühl ist, das ist einfach so.
Ja, ich war ja dabei bei der Synodentagung und das war zum Ende doch auch ein wenig emotional. Vielleicht hat man sich das emotionaler vorgestellt, aber trotzdem war das ja an der einen oder anderen Stelle nah an den Tränen bei mehreren Personen. War da für dich Wehmut mit dabei?
Aber klar war da Wehmut dabei. Also das ist ein Amt, das ich unglaublich gerne ausgefüllt habe. Und nicht nur das Amt, es sind ja auch die Kontakte, die entstanden sind, die Menschen, die ich kennenlernen durfte. Und viele von denen werde ich nicht wiedersehen. Und das ist mir nicht leicht gefallen, das ist so.
Du hast gerade schon einmal kurz für DrittklässlerInnen erklärt, was eine Synodenpräsidentin so macht. Was ist denn aus deiner Sicht der Kern dieses Amtes?
Das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Ich weiß es nicht so ganz genau. Also natürlich ist es einmal die Sitzungsleitung. Und da, glaube ich, liegt auch letztlich das Schwergewicht, zu gucken, dass die Tagung gut abgestimmt ist, dass die Tagesordnungspunkte sehr gut vorbereitet sind. Das gehört natürlich auch dazu. Ein bisschen zu gucken im Vorfeld, dass für die Themen ausreichend Zeit da ist. Und dann während der Tagung auch bei manchen Tagesordnungspunkten abzuschätzen, wie lange muss die Diskussion jetzt laufen. Es gibt da noch so und so viel Wortmeldungen, aber eigentlich ist gar nicht so viel Zeit eingeplant. Also dieses Abwägen, damit alle auch das Gefühl haben, sie kommen wirklich zu Wort und die Entscheidungen sind gut vorbereitet. Das, glaube ich, ist jedenfalls während der Tagung so das Wesentliche. Und wenn das dann gelingt, dass man auch halbwegs die Zeiten einhält und die Beschlüsse so sind, dass sie möglichst einmütig sind und es nicht zu irgendwelchen Kampfabstimmungen kommt, weil ich finde, das steht an der Kirche, an der Synode nicht so besonders gut an. Wir können gut miteinander diskutieren, das sollen wir auch, aber es ist schon gut, wenn die Entscheidungen einmütig gefällt werden. Und wenn das dann am Ende so weitgehend gelingt, dann glaube ich, ist das gut. Und das zu erreichen, glaube ich, ist so der Kern jedenfalls des Amtes während der Tagung.
Und dann gibt es aber ja auch Aufgaben außerhalb der Tagung.
Relativ viele, das ahnt man vorher gar nicht so ganz genau, was da dann alles so damit zusammenhängt, aber der Synodenpräsident oder die Synodenpräsidentin ist geborenes Mitglied im gemeinsamen Kirchenausschuss. Das ist ja das Gremium, das die Synode vertritt zwischen den Tagungen. Und der gemeinsame Kirchenausschuss tagt einmal monatlich. Das heißt, die Unterlagen, die auch dafür immer bereitgestellt werden, müssen eben gelesen und vorbereitet werden. Vor den Sitzungen des GKA treffen sich die synodalen Mitglieder, ungefähr so 45 Minuten, tauschen wir uns dann vorher schon mal untereinander aus. Dann gehört dazu natürlich auch zu gucken, dass die nächste Tagung gut vorbereitet wird, dass die synodalen Ausschüsse ihre Arbeitsbedingungen so haben, wie sie sie brauchen. Manche Synodale haben noch mal zusätzliche Fragen. Ich habe immer versucht, bei einigen Ausschusssitzungen dabei zu sein, insbesondere beim Finanz- und Personalausschuss, dem Rechtsausschuss. Habe ich zwar nicht wirklich angehört, aber eigentlich war ich immer da, auch weil es mich natürlich fachlich interessiert hat. Ich habe mindestens einmal im Monat einen längeren Austausch mit dem Bischof über alles, was so ansteht. Ich bin gewählt, von unserer Synode gewähltes Mitglied für die EKD-Synode. Auch da sind unterjährig noch Ausschusssitzungen. Ich bin Vertreterin unserer Synode bei der Diakonischen Konferenz. Also da hängt noch eine ganze Menge mehr dran, was man so nicht sieht und erfährt normalerweise. Und es kommen eben auch ganz viele Mails und Papiere, die man lesen und bearbeiten und kommentieren muss. Und also es ist schon vielfältig, aber genau das macht ja auch den Reiz aus.
Ja. Das heißt, du bist da ja irgendwo überall präsent, wenn es jetzt im Kontakt mit dem Bischof geht, in den Ausschüssen, in der Synode, in der Repräsentation der Oldenburgischen Kirche. Wie ist das mit der gemeinsamen Kirchenverwaltung? Hast du da auch eine Rolle, Kontakte oder Beziehung zu in der Rolle als Präsidentin?
Ja, natürlich, weil die gemeinsame Kirchenverwaltung einfach der Synode ja auch zuarbeitet, also sowohl in den Ausschüssen als auch für die Synode. Der Haushalt wird in der gemeinsamen Kirchenverwaltung erarbeitet. Vieles, was wir an Gesetzen verabschiedet haben, beschäftigt ja dann auch wieder die Verwaltung. Auch da besteht immer Kontakt. Und wenn ich Fragen hatte in diesen 18 Jahren, bin ich immer auf offene Ohren gestoßen in der gemeinsamen Kirchenverwaltung, egal ob in irgendeiner RDS oder hier direkt im, wie heißt sie denn?
Am Oberkirchenrat, oder?
Die zentrale Dienststelle. Die zentrale,
ja,
das
genau, ja.
Wort fehlte mir gerade. Also, das war überhaupt keine Frage. Da konnte ich jederzeit auch zu jedem Kontakt aufnehmen. Ich musste auch nie irgendwelche Instanzenwege einhalten oder sowas. Die gibt es in unserer Kirche sowieso eher wenig. Mhm. Aber es waren immer alle ansprechbar, egal ob in der Kirchenverwaltung oder im Oberkirchenrat.
Du hast es selbst schon gesagt, eine sehr öffentliche Aufgabe ist es ja, die Synodentagung zu leiten, zu moderieren und anschließend auch immer bei den Pressekonferenzen dabei zu sein. In dieser Position bist du aber ja, glaube ich, auch dazu angehalten, eine neutrale Rolle einzunehmen und eigene Wortbeiträge zu Diskussionsbeiträgen dann auch mal zurückzustecken, zurückzuhalten. Fällt dir das schwer oder ist dir das schwer gefallen?
Es gab durchaus Situationen, wo es mir schwer gefallen ist, ganz klar. Aber es gibt ja die Möglichkeit, das auch sinnvollerweise im Vorfeld schon ein bisschen zu regeln. Denn unsere Geschäftsordnung sieht vor, dass die Synodenpräsidentin das Wort ergreifen darf zu Tagesordnungspunkten, wenn sie vorher den Vorsitz abgegeben hat. Und es gibt zwei Vizepräsidenten. Wir haben es immer so gehalten, dass wir das vorher gut abgestimmt haben, damit nicht die Vizepräsidenten plötzlich völlig überrascht sind. Aber das hat immer gut geklappt. Ich habe es, um eigene Wortbeiträge zu Tagesordnungspunkten einzubringen, sehr selten gemacht, weil ich glaube, das ist eigentlich nicht die Aufgabe der Synodenpräsidentin. Mhm. Natürlich habe ich zu so ziemlich jedem Tagesordnungspunkt eine sehr eigene Meinung und manchmal reizt es auch sie zu sagen, aber wie gesagt, es ist eine Rolle, die anders ist als die der Synodalen, die im Plenum sitzen. Mhm. Und deshalb habe ich mir mal gut überlegt, ob ich mich zu Wort melden muss in der Tagung, dann war das vorher zu organisieren. Ja. Und ansonsten gibt es ja auch Möglichkeiten, beispielsweise beim Vorabend der Synode schon mal was laut zu sagen. Oder eben auch einfach mal im privaten Kreis die Meinung zu äußern.
Wir haben jetzt so ein bisschen, sind wir gesprungen zwischen Beginn und Ende deiner Amtszeit. Ich würde jetzt gerne mal einen Blick auf alles so dazwischen werfen. Das lässt sich natürlich nicht vollumfänglich irgendwie ausführen. Dafür ist das eine sehr, sehr lange Zeit und ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel passiert. Und da haben wir ja auch am letzten Abend der vergangenen Tagung als Synodale ein paar Einblicke bekommen und auch ein paar Anekdoten erzählt bekommen zwischen verlorenen Akten auf Autobahnen unzählige Jahresthemen, wegweisenden Kirchengesetzen und auch der Frage, was versteckt das Präsidium eigentlich unter ihrem Tisch hinter der Holzvorrichtung? Da haben wir den Abend jetzt leider keine konkrete Antwort drauf bekommen, aber vielleicht kommen wir da später ja nochmal drauf zurück in dieser Folge. Wenn du jetzt diese Jahre Revue passieren lässt, welche Momente sind für dich denn bis heute noch lebendig, die du dir vielleicht auch noch immer dich gut hineinversetzen kannst?
Naja, über meine allererste Wahl haben wir schon gesprochen. Die gehört da unzweifelhaft dazu. Die Wahlen von zwei Bischöfen, das sind sehr besondere Ereignisse. Und auch Entscheidungen der Synode, die ich wirklich für bemerkenswert gehalten habe. Also wir waren eine der Kirchen, die relativ früh die Trauung für gleichgeschlechtliche Paare beschlossen hat. Auch ohne, nach meiner Erinnerung, ohne irgendeine ernsthafte Diskussion. Das war völlig, völlig klar, dass das angemessen ist und wir es den Menschen schuldig sind. Unsere Entscheidungen zum Klimaschutz, schon das Klimaschutzkonzept, das wir, ich meine, 2010 oder 2011 verabschiedet haben, war damals sehr wegweisend für evangelische Kirche. Auch unser Klimaschutzgesetz jetzt, die Einrichtung einer Arbeitsstelle für Klimaschutz und Umweltschutz. Ich glaube, da sind wir als oldenburgische Kirche wirklich sehr gut aufgestellt. Und dass das jeweils gelungen ist, dass sich 60 Menschen darauf verständigen konnten, diese Schritte zu gehen, das ist mir schon auch sehr bewusst. Aber natürlich auch so andere Dinge. Also das haben wir ja am letzten Freitag auch noch mal in diesem Rückblick angesprochen. Die Corona-Jahre, die waren auch für die Synodenleitung dann zu den jeweiligen Tagungen nicht unanstrengend. Denn wir haben eben nicht alle zusammen in einem großen Saal gesessen. Wir konnten zwar auch hier im Haus, denn das Präsidium hat im Haus des Oberkirchenrats gesessen, in den großen Sälen unten und oben in der Kapelle war der Oberkirchenrat eingesperrt. Wir konnten auch da unsere Beine gut verstecken, weil hat ja keiner gesehen bei der Kameraführung. Aber das waren wir alle nicht gewohnt. Also das sind so Erlebnisse zwischendurch, mitten in der Verhandlung, Gesprächsleitung wurden die Fenster aufgerissen, damit man frische Luft kriegt. Es wurde wieder kalt. Ja, also das sind so Tage oder Ereignisse, die bleiben unbedingt in Erinnerung. Aber eben auch zu den Jahresthemen. In der 48. Synode sind wir mal in Delmenhorst gewesen und haben da eine jesidische Gemeinde besucht, waren da eingeladen. Das war total interessant und schön. Also wir haben auch so besondere Dinge gemacht während dieser 18 Jahre und das wird mich unbedingt weiter begleiten.
Hast du so ein Erlebnis aus dem Stegreif, wo du sagen würdest, das war echt ein riesiges Highlight für dich?
Ich glaube schon die Jugendsynode. Die Jugendsynode, das war, glaube ich, wirklich in vielerlei Hinsicht ein Highlight. Erstens war es die erste Tagung nach der Corona-Zeit. Das war sowieso schon schön, aber schon die Vorbereitung auf dem Weg dahin, mit den jungen Menschen sich auszutauschen, die so offen waren und so bereit zu lernen, aber sich auch einzubringen und Ideen hatten. Und dieser Tag in der Weser-Ems-Halle und umzu, der so lebendig war, das habe ich wirklich als Highlight für mich empfunden.
Kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Ich war nämlich einer der Jugenddelegierten. Und 6 Monate später war ich dann Synodaler.
So schnell kann es gehen.
Ja, so schnell kann es manchmal gehen. Was waren denn so viele Momente für dich, wo du gemerkt hast, jetzt passiert was Wichtiges, jetzt verändert sich was, das hier ist jetzt gerade ein richtiger Wendepunkt für die Kirche?
Ich glaube, der Moment, als uns klar geworden ist, dass die Unkenrufe, es wird knapper mit den Ressourcen und so, nicht mehr Unkenrufe waren, sondern sehr Realität wurden. und wirklich bewusst wurde, wir müssen gegensteuern, wir müssen andere Überlegungen anstellen. Es geht nicht, dass in jeder Tagung noch wieder irgendwie ein tolles, neues, so interessant und wichtig sie sind, tolles, neues Handlungsfeld aufgemacht wird, sondern wir müssen sparen, wir müssen überlegen, wie wir mit dem personellen Ressourcen gut umgehen können, weil Personalmangel auch in der Kirche sehr angekommen ist. Mhm. Und dann zu erleben, dass eben die Synodalen auch zusammenrücken und gemeinsam überlegen und versuchen, gute Lösungen zu finden, das sind schon auch so besondere Momente, die erlebt man sehr unmittelbar.
War da Corona wirklich so diese Zeitenwende und das war alles so danach? Und vor Corona war alles Business as usual? Oder gab es da auch
Wendepunkte?
Ja,
es wäre
wahrscheinlich
schön. Das wäre ja schön, wenn es so gewesen wäre. Nein, nein. Der sogenannte Maßnahmenkatalog ist deutlich vor Corona aufgesetzt worden. Und da haben wir damals wirklich intensiv gerungen, wie es gehen kann und welche Schritte man gehen muss. Und es hat sich auch das Bewusstsein, glaube ich, dann schon sehr verändert. Nach Corona jetzt, also während der letzten Synodenperiode, haben wir nochmal den Oberkirchenrat gebeten, einen Sparprozess auf die Beine zu stellen, zunächst mal eben Prioritäten festzulegen. Dieser Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen, aber auch das ist ein sehr ernsthafter, von der Synode betriebener Prozess in dem Bewusstsein, es geht nicht anders. Mhm. Und das wird, glaube ich, die neue Synode auch sehr intensiv begleiten müssen, damit das gut umgesetzt werden kann.
Deine letzte Amtszeit fiel ja jetzt wirklich in eine Zeit, die sehr, sehr deutlich geprägt war von gesellschaftlichen Krisen und großen kirchlichen Entwicklungen auch. Die Klimakrise, die Pandemie, Strukturfragen, Krieg in Europa, die Forumstudie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und auch die wachsende Veränderungsnot, die wir haben und ja auch nicht erst seit gestern. Du hast es schon angesprochen, es gibt Maßnahmenkatalog, Prioritätenprozess. Wie haben die letzten Jahre, wo sich diese Probleme, diese Krisen immer mehr häufen und gleichzeitig irgendwie alle behandelt werden wollen, wie hat dich das in deinem Amt geprägt? Und vielleicht auch persönlich?
Ja, persönlich sicherlich, weil ich bin, 65, 68 Jahre lang in einem Europa groß und älter und alt geworden, das sich nie hat vorstellen können, dass wir nochmal wieder über Krieg nachdenken. Und diese Situation jetzt zu erleben und zu sehen, dass das ja keineswegs bloßes Gerede ist, dass es jeden von uns hier treffen kann, zu erleben, dass wir ganz viele ukrainische Flüchtlinge auch hier bei uns in unseren Gemeinden haben, um die wir uns auch als Kirche aktiv gekümmert haben. Natürlich hat das auch was mit mir gemacht. Und es hat nochmal, finde ich, sehr deutlich gezeigt, welche wichtige Aufgabe Kirche auch in dieser Gesellschaft hat. Auch nochmal deutlich zu machen, aus unserer Sicht, was es heißt, dass die Würde jedes Menschen unantastbar ist, uns für Schwache, Geflüchtete und so weiter einzusetzen. Das, glaube ich, ist uns allen sowohl durch die Pandemie wie auch durch den Ukraine-Krieg zum Beispiel sehr deutlich geworden. Und auf der anderen Seite haben wir als Kirche erlebt, dass die Austrittszahlen deutlich gestiegen sind, just in dieser Zeit. Und als Kirche uns das auch zunächst mal vor relativ große Fragen gestellt hat.
Wie blickst du denn ganz persönlich auf diese Entwicklung, dass wir immer weniger Kirchenmitglieder haben?
Naja, also es steht ja außer Frage, dass das eine Belastung für die Kirche ist, weil das hat schlicht auch finanzielle Konsequenzen. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt eine relativ neue wissenschaftliche Studie der Union Evangelischer Kirchen, die auf der EKD-Synode vorgestellt worden ist, die zeigt, dass das nichts damit zu oder ganz wenig damit zu tun hat, dass die Arbeit von Kirche
nicht mehr gut genug ist, sondern dass sich einfach das Bewusstsein vieler Menschen dramatisch verändert hat. Die Fragestellung, unter der diese Studie entstanden ist, ist, was fehlt, wenn Gott fehlt? Und viele Menschen sagen eben wirklich nichts. Nichts fehlt ihnen, weil sie gar kein Bedürfnis nach Religiosität haben oder sich ihren Sinn fürs Leben an ganz anderer Stelle suchen. Ich persönlich bedauere das, kann das auch irgendwie so richtig aus meiner Biografie nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, darf es uns ein bisschen entlasten. Es darf uns ein bisschen den Druck nehmen, dass es an uns als Kirche, als Handelnden in unseren Gemeinden liegen kann, dass Menschen aus der Kirche austreten oder eben, wenn sie nicht getauft sind, gar nicht erst eintreten. Es liegt nicht an schlechter Arbeit oder zu wenig Engagement oder so. Wir werden daran vielleicht nicht von heute auf morgen jedenfalls was ändern können. Und das zu akzeptieren, das ist eine Entwicklung, die ja sich über etliche Jahre abgezeichnet hat. Schon vor 10 Jahren hat man gesagt, wir sind auf dem Weg, nicht mehr Volkskirche zu sein. Das ist jetzt unstreitig. Weder die katholische noch die evangelische Kirche sind mehr Volkskirche. Aber die Ursachen dafür liegen nicht originär bei den Kirchen selbst. Sicherlich zu einem kleinen Teil auch, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, das darf uns ein bisschen entlasten und mit viel mehr Mut und Freude das tun, was wir tun, um die Menschen zu erreichen, die sich erreichen lassen möchten.
So eine Forumstudie, die trägt ja sicher nicht dazu bei, dass Menschen jetzt unbedingt ein positives Bild auf Kirche weiterhin haben.
Klar.
Was glaubst du, müssen wir da tun?
Die Forumstudie hat uns alle tief erschüttert. Natürlich haben wir vorher schon gewusst, dass es auch Fälle von sexualisierter Gewalt auch in Kirche gab und gibt. Aber das Ausmaß und die Strategien, das zu vertuschen, das hat mich auch wirklich erschüttert. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir als evangelische Kirche uns viel Mühe geben, damit jetzt im Interesse der Betroffenen gut umzugehen. Dass es uns nicht an allen Stellen gelingt, dessen bin ich mir sehr bewusst. Das macht uns auch das Betroffenenforum immer wieder sehr deutlich, völlig zu Recht. Aber zu akzeptieren, dass Kirche da Schuld auf sich geladen hat und dass wir alles tun müssen, um solche Fälle so weit wie möglich zu verhindern, das steht völlig außer Frage. Und deshalb halte ich es auch für wichtig, dass, so wie wir das dieses Jahr im Mai gemacht haben, sich eben auch die Synode als das oberste Organ unserer Kirche wirklich viel Zeit dafür nimmt, sich mit diesen Fragestellungen zu befassen. Und ich sage mal, Gott sei Dank haben längst nicht alle Synodalen schon jemals Kontakt mit diesem Thema gehabt. Aber es eben deutlich zu machen, es ist nach wie vor ein Thema und es fängt ja manchmal wirklich im Kleinen an. Also darauf zu achten, dass wirklich jede Gemeinde ein Schutzkonzept hat und es auch umsetzt, um die Menschen in unserer Kirche zu schützen. Das, glaube ich, hat uns die Forumstudie sehr deutlich vor Augen geführt und wir müssen daran arbeiten, das jetzt auch umzusetzen.
Klarer Auftrag, den du damit gibst an die 50. Synode.
Ja, das ist so.
Dann kommen wir jetzt ungefähr zur Halbzeit zu den Entweder-Oder-Fragen, die in jeder unserer Podcast-Folge stattfinden. Ich glaube, das Konzept kennst du, ich brauche es nicht großartig erklären. Dann geht's los. Berge oder Meer?
Meer.
Digital abstimmen oder Handzeichen?
Von Fall zu Fall.
Schneller Beschluss oder lange hitzige Debatte?
Lange hitzige Debatte.
Pasta oder Kartoffeln?
Kartoffeln.
Grünkohl oder Spargel?
Je nach Jahreszeit.
Präsidium hinterm Tisch. Ordnung oder kreatives Chaos?
Ordnung selbstverständlich.
Dom oder Dorfkirche?
Dorfkirche.
Ausschusssitzung oder Synodentag?
Synodentag.
Synodentag oder Konfi-Event?
Synodentag.
Abends auf der Couch, Buch oder ein Film?
Buch.
Welches liest du gerade?
Ich lese gerade einen französischen Krimi, Déjà-vu, von Walker. Also einen Bruno-Krimi.
Ah, okay. Krimi, weiß ich nicht, ob das jetzt so die passendste Überleitung ist, aber wir haben ja jetzt ein bisschen über Erfolge gesprochen. Wo war das Amt aber denn vielleicht auch mal am schwersten? Wo bist du wirklich an Grenzen auch gestoßen?
Bei Personalentscheidungen. Als Mitglied der Kirchenleitung haben wir eben auch Personalentscheidungen treffen müssen. Und es gibt durchaus Entscheidungen, die mich um meinen Nachtschlaf in der jeweiligen Situation gebracht haben, die mir aber auch heute noch sehr präsent sind und mich auch im Nachhinein noch belasten, auch unter dem Aspekt, habe ich da richtig agiert, habe ich richtig entschieden.
Ohne da jetzt zu tief ins Detail zu gehen, aber kannst du Personalentscheidungen ein wenig definieren? Um was für Positionen geht es da, um was für eine Trag- und Reichweite?
Naja, zum einen natürlich, die Synode selbst hat Entscheidungen häufig getroffen, auch Personalentscheidungen mit ihren Gesetzen. Das ist aber ja eben immer vorher gut und breit vorbereitet und diskutiert worden und von vielen getragen. Aber es gibt eben auch Entscheidungen, die der gemeinsame Kirchenausschuss zum Beispiel, die ihm vorbehalten sind. Und da ist die Last, die wenige tragen müssen, einfach ein bisschen höher.
Hast du da auch mal Kritik einstecken müssen, die dich zum Nachdenken gebracht hat?
Keine Kritik, aber böse Anwürfe. Kritik ist ja was, über das man dann auch diskutieren und gut nachdenken kann oder so.
18 Jahre, das ist eine schon sehr, sehr lange Zeit. Viele haben von einer Ära gesprochen bei der letzten Synodentagung. Und wie hast du es denn da geschafft, dich trotz vielleicht so persönlicher Anfeindung auch, Kritik, den schweren Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wie hast du es da geschafft, dich immer wieder neu zu motivieren?
Also das Amt hat mir immer Freude gemacht, auch wenn es schwierige Phasen gegeben hat, das ist gar keine Frage. Aber auch die schweren Entscheidungen musste ich ja nie ganz alleine treffen. Es gab immer 1, 2, 3 oder auch noch ein paar mehr Menschen, die das mitgetragen haben. Und natürlich spielt auch der Rückhalt in der Gemeinde oder auch von den Synodalen eine große Rolle dabei. Und letztlich natürlich auch mein Glaube, der mich an der Stelle sehr getragen hat.
Welche Rolle spielt der Glaube denn in den ganzen Ämtern und Gesetzen und Gremien für dich?
Wir haben eine Regelung, dass jede Sitzung mit eigentlich mit Lesung und Gebet beginnen soll, üblicherweise mit Losung und Lehrtext. Mhm. Das mag man für überkommen und altmodisch halten. Ich habe das nie so gesehen. Erstaunlicherweise gerade die Losungen treffen häufig eine Situation gut, in der man gerade ist. Mhm. Und es hat mir immer vor Augen geführt, dass wir Entscheidungen für Menschen treffen, im Auftrag Gottes, nicht im Auftrag von den Kirchenmitgliedern oder so, weil der oberste Chef der Synode ist nicht das Kirchenvolk, sondern eben Gott. Und an der Stelle hat es wirklich seinen Wert, sich das auch zu Beginn jeder Tagung, jeder Sitzung, Ausschusssitzung und so sehr bewusst zu machen.
Warum hast du dich denn für Kirche entschieden? Also du hast zu Beginn den Vergleich geführt zur Politik, zu Landtagen, Bundestagen. Du hättest ja auch eine politische Karriere in diese Richtung einschlagen können. Warum hast du dich da der Kirche hingegeben?
Das hat was mit meiner Prägung von zu Hause zu tun. Mein Vater, der durchaus mein Vorbild war, hat immer sich für die Kirche eingesetzt, war politisch durchaus interessiert und konnte fürchterlich böse diskutieren. Aber er hätte sich auch nie einer Partei angeschlossen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, die Menschen die sich in Parteien engagieren, verändern sich zusehends häufig. Das mag ein falscher Eindruck sein, das will ich überhaupt nicht ausschließen. Mhm. Aber für mich ist das nicht das Kriterium gewesen, mich bei einer Partei zu engagieren. Ich wollte mich lieber für Menschen einsetzen und das schien mir bei der Kirche einfach der richtige Ort zu sein.
Musstest du dich denn auch in Kirche verändern, um diesen Weg gehen zu können, so lange?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das können andere von außen besser beurteilen. Ich hoffe es eigentlich nicht, aber jedenfalls nicht bewusst.
Du hast gerade von deinem Vater erzählt, der dich da früher sehr geprägt hat, um auch diesen Weg gehen zu können. Gab es jetzt in den letzten 18, 20 oder du warst ja vorher auch schon zwei Amtszeiten in der Synode, also 30 Jahre sind das dann ja. Gab es da Menschen, die dich vielleicht ebenso geprägt haben, die guter Sparringspartner für dich auch waren?
Also Sparringspartner wäre, glaube ich, ein bisschen putziger Ausdruck dafür. aber ich glaube, geprägt haben mich die beiden Bischöfe, die ich begleiten durfte oder die mich begleitet haben, wie auch immer, sowohl Jan Janssen als auch jetzt Thomas Adomeit. Auch eben durch das große Vertrauen, das da gewachsen ist und mit dem wir miteinander umgehen durften. Und geprägt, relativ früh hat mich eine frühere Synodenpräsidentin aus der Sächsischen Kirche, die habe ich mal im Rahmen einer Fortbildung ziemlich zu Anfang meiner Amtszeit kennengelernt, die ein schönes Bild für die Organe der Kirche und das Miteinander geprägt hat. Die sagte, die kirchliche Verwaltung, der Oberkirchenrat, also die hauptamtliche Kirchenleitung und die Synode sollten man sich vorstellen wie ein Melkschemel, so ein dreibeiniges kleines Möbelstück.
Ja.
Wichtig sind, die drei Beine müssen immer gleich lang sein, sonst fängt das Ding furchtbar an zu wackeln. Und das heißt, man muss auch als Synode die anderen beiden Beine, Teile dieses Bildes, also die hauptamtliche Kirchenleitung und die Kirchenverwaltung, immer auch ernst nehmen und als Partner wahrnehmen. Nur dann wird es gut funktionieren. Das hat mir sehr eingeleuchtet und das war ein Bild, das mich die ganzen Jahre über sehr begleitet hat.
Ich habe gerade hier zu unserem Tisch geguckt, der hier neben uns steht, der hat nämlich auch nur drei Beine. Mhm. Gab es denn auch Personen, die dich zum Umdenken gebracht haben, die auf einmal ganz neue Perspektiven oder Wege dargestellt oder eröffnet haben?
Ja, ich habe vorhin schon mal von der Jugendsynode gesprochen. Das ist so ein Punkt gewesen, der hat mich nochmal so einen neuen Blick auch auf Synode und auf unsere ganzen Formalien und so einnehmen lassen. Mhm. Weil da so viel in Frage gestellt wurde, was für mich so völlig selbstverständlich war.
Hast du ein Beispiel?
Naja, auch schon die Frage, wie wir in Synode miteinander umgehen. Die fanden das ganz ungewöhnlich, dass jemand ans Redepult geht und sagt, sehr geehrte Präsidentin, hohe Synode. Was soll denn das, um Himmels Willen? Es hat mich nicht zum Umdenken, aber zum Nachdenken gebracht. Also nochmal zu hinterfragen, warum tun wir das? Und ich glaube, auch diese Förmlichkeiten haben ihren Wert oder ihren Sinn deutlich zu machen. Wir sind hier nicht im Biergarten und unterhalten uns mal so locker über den Biertisch hinweg, sondern wir diskutieren sehr ernsthafte Fragen, die auch nicht nur uns persönlich betreffen, häufig tun sie es ja gar nicht, sondern wir reden eben über die Arbeitsplätze von anderen Menschen, über die Arbeitsbedingungen oder die Möglichkeiten, die wir haben in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder so. Und da den Gremium als solchem, den Menschen, die das repräsentieren, einen gewissen Respekt entgegenzubringen, das hat seinen Sinn. Und an solchen Punkten über das auch nochmal nachzudenken, das fand ich hilfreich. Und zudem haben die Jugendsynodalen und jetzt eben auch viele Initiativen, die hervorgegangen sind, auch unsere Innovationsfahrpersonen, die mit ganz neuen Ideen kommen, natürlich verändert es auch das, auch mein Bild auf Kirche, auf kirchliche Arbeit. Und da darf man dann auch so die eigene Position noch mal ein bisschen in Frage stellen.
Wir haben es jetzt Anfang Dezember. Am 10. Januar übergibst du dein Amt. Was wäre dein ehrlicher Rat an deine Nachfolgerin oder deinen Nachfolger?
Mit Vertrauen, auch viel Gottvertrauen, Mut, Neugier auf die Menschen, mit denen man zu tun hat, aber auch mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen, das Amt anzugehen.
Wenn wir jetzt auf die letzte Legislaturperiode blicken, welche Aufgaben liegen denn jetzt noch auf dem Tisch? Also was muss die 50. Synode unbedingt angehen und welche Entscheidungen brauchen da eine gewisse Klarheit und auch Mut?
Wir haben jetzt auf der letzten Tagung an die 50. Synode den Prozess Zukunftsfähigkeit der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg übergeben. Mhm. Diese Synode wird schon im Jahr 2026 schwerwiegende, weitreichende Entscheidungen zu treffen haben, wie unsere Kirche in erheblichem Maße Gelder einsparen kann, um langfristig ausgeglichene Haushalte zu sichern. Das heißt, alle Haushaltsstellen müssen angesehen werden, bewertet werden und das wird im Ergebnis dazu führen, dass ganze Arbeitsbereiche nicht von heute auf morgen, aber eher kurz- als langfristig entfallen werden. Das ist eine unglaubliche Verantwortung, die diese Synodalen da übernehmen müssen. Aber sie müssen sie auch übernehmen, denn die Entwicklung, die finanzielle Entwicklung ist völlig klar. Und es ist auch völlig klar, dass der personelle Nachwuchs an DiakonInnen, an KirchenmusikerInnen, an Pfarrpersonen ein weiter so wie bisher nicht erlauben wird.
Das Jahresthema dieses Jahr der Synode, das steht ja unter dem Motto lauter Glauben. Was findest du, sollten wir als Kirche lauter sagen? Wo sollten wir lauter glauben, lauter werden? Wo findest du, sollten wir als Kirche Prioritäten setzen und lauter werden? Und was können wir getrost sein lassen?
Also dieses lauter Glauben hat für mich vor allen Dingen ganz viel damit zu tun, wie wir in die Gesellschaft hineinwirken, wie wir auch Werte hochhalten, in Erinnerung halten. Von daher finde ich die Priorität, die in dem Prozess ja eine Rolle spielt, Brücken in die Gesellschaft, finde ich total wichtig. Mhm. Ich glaube, es ist gerade, wir haben vorhin schon über die aktuelle politische Situation gesprochen, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass Kirche sehr deutlich macht, dass Artikel 1 Grundgesetz unbedingt Geltung behalten muss und seine Bedeutung hat und immer behalten wird. Also sich einzusetzen für schwache Menschen, für ausgegrenzte Menschen, das steht für mich völlig außer Frage. Lauter Glauben bei uns in den Gemeinden kann man, glaube ich, gar nicht so pauschal sagen, sondern ich würde mir wünschen, dass die Gemeinden jeweils vor Ort die Möglichkeit haben, ein bisschen zu gucken, was ist bei uns eigentlich dran? Haben wir hier Neubaugebiete mit vielen jungen Familien? Dann wird das, wie wir Kirche, unseren Glauben an die Menschen herantragen können, anders sein, als wenn die Gemeinde eher eine etwas ältere Gemeindestruktur hat. Und das finde ich das Reizvolle an dem Prozess, der da jetzt ja schon eingerichtet ist und in Gang kommt, dass es nicht nur darum gehen wird, Dinge einzusparen, abzuschaffen, sondern dass es eben auch einen Innovationsfonds geben wird, also für neue Ideen. Und die wird es brauchen. Und vor allen Dingen die Menschen, die jetzt als junge Pfarrpersonen oder DiakonInnen oder KirchenmusikerInnen oder jüngere Ehrenamtliche, die anfangen zu arbeiten, dass sie auch die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren, auch neue Sachen auf den Weg zu bringen. Das, glaube ich, ist das, was wir mit lauter Glauben an den einzelnen Stellen dann auch umsetzen können.
Dann vielen Dank schon mal bis hierhin. Und wir kommen zu einer Frage, die sich ebenfalls immer wiederholt bei uns in der Podcast-Folge. Und zwar, mit welchem Fun-Fact oder Lifehack flexst du bei jeder Party?
Na, das ist wirklich eine witzige Frage. weil dazu musste ich einfach erst mal googeln, was denn bitte Lifehacks oder, also Fun-Facts konnte ich mir gerade noch vorstellen, aber Lifehacks hatte ich noch nie gehört.
Bist du nicht und die Erste tatsächlich?
Flexen ist etwas, was mein Mann üblicherweise mit einer Flex macht. Und dann habe ich gedacht, Flexen auf einer Party, na komisch. Also um die Frage zu beantworten, weder das eine noch das andere mache ich. Ich bin sowieso nicht so die Partygängerin und ich bin schon gar nicht diejenige, die da irgendwie den Laden dann rockt. Ja. Smalltalk ist schon nicht mein Ding, also... Damit kann ich leider so gar nicht dienen.
Okay, aber hast du so einen kuriosen Fakt oder eine Geschichte, die du manchmal gerne erzählst, wo andere denken, ach Mensch, das wusste ich gar nicht?
Eigentlich nicht.
Nee, okay.
Nö.
Dann kommen wir jetzt so langsam zum Abschluss dieser Podcast-Folge. Und ich würde gerne noch wissen, wenn du jetzt deinen Weg, diese 18 Jahre, als Bild beschreiben müsstest, wie würde dieses Bild aussehen?
Anders als vorhin bei der Oder-Frage würde ich jetzt mich auf einer hügeligen Wiese oder einer Bergwiese oder sowas sehen.
Mhm.
Überwiegend mit wunderschönen bunten Blumen und herrlichem Blütenduft. Manchmal ein bisschen steilere Strecken. Manchmal auch ein paar Dornen, durch die man muss.
Mhm.
Aber diese Strecken sind relativ schnell vorbei. Dann kommt es wieder angenehm, weicher Untergrund mit vielen schönen bunten Blumen.
Und was nimmst du jetzt mit und was möchtest du vielleicht auch bewusst zurücklassen?
Mitnehmen tue ich ganz, ganz viele wunderbare Begegnungen, interessante Begegnungen. Ich durfte wunderbare Reisen machen, hochspannende Menschen erleben und kennenlernen. Ich nehme ganz viel Dankbarkeit für diese 18 Jahre mit. Und das eine oder andere Erlebnis, das würde ich gerne irgendwo noch abladen.
Worauf freust du dich denn jetzt am meisten in der neu hinzugewonnenen Zeit? Also wir haben jetzt, glaube ich, deutlich gehört, dass es ein Amt ist, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Die fällt ja jetzt weg bald.
Ich habe noch keine konkreten Pläne. Ich muss schon sagen, dass ich auch nicht mehr so flott bin wie noch vor 30 Jahren.
Mhm.
Aber was sicherlich einen Teil der neu gewonnenen Zeit ausfüllen wird, das werden meine beiden Enkelkinder sein. Mit ihnen Zeit zu verbringen, macht mir unglaublich viel Freude. Und vielleicht ergibt sich ja noch das eine oder andere wieder.
Wenn du jetzt in einem Satz unserer Kirche noch einen Wunsch mitgeben könntest. Quasi so ein Satz, was man sich hier im OKR über dem Bürotisch hängen könnte. Welcher Wunsch wäre das?
Mit viel Freude und Zuversicht und Gottvertrauen in die Zukunft zu gehen und weiter in dieser Kirche zu bauen.
Dann herzlichen Dank für deine Zeit heute, für die Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Danke aber auch persönlich für 18 Jahre Haltung, Klarheit und Ausdauer, für 18 Jahre Leitung der Synode, für alles, was war und alles, was daraus wachsen wird. Vielen lieben Dank und alles Gute und Gottes Segen für dich und für deinen weiteren Weg.
Vielen Dank.
Dann schließen wir die Folge jetzt noch mit einem Segen, den du mitgebracht hast.
Gott, du willst uns aufrecht und frei. Aufrecht für uns selbst, für unsere Wahrheit und für Gerechtigkeit einzustehen. Frei für uns selbst, anderen und dir zu begegnen. Segne die Kraft unserer Hoffnung, unsere Klugheit, unsere Zärtlichkeit, unser Bemühen. Halte uns in unseren Zweifeln, unseren Schwächen, unserer Angst und unserem Versagen. Sei denen nahe, die wir verletzen, und denen, die wir nicht verstehen können, die uns herausfordern. Behüte die, die wir lieben. Dein Segen sei in uns und um uns und durch uns, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.
Kreuz und Klang. Ein Podcast der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg.